It's never been tried.
It will be nice working with proper villains again.
Herzlich willkommen zu Schon gesehen, dem Laber-Podcast mit Ahnung über nicht-deutsche Serien und Filme von und mit Anne Kessel
und Lisa van Brakel. Willkommen. Warum Laber-Podcast mit Ahnung? Weil wir beide ausgebildete Drehbuchautorinnen sind, die seit Jahren in der deutschen Film-, Fernseh- und Serienbranche arbeiten. Und warum nicht-deutsche Serien und Filme? Because we better don't shit where we eat.
Right.
Right. Willkommen, willkommen. Zurück hoffen wir. Wie immer die zwei Hauptinfos vorab. Erstens, wir sind kein spoilerfreier Podcast. Das heißt, ihr solltet den Film, den wir heute besprechen, schon gesehen haben. Da der ein paar Jährchen alt ist, könnte das der Fall sein. Wenn, falls nicht, jetzt Stopp drücken, Film kurz gucken, wieder kommen.
Genau.
Außerdem haben Anne und ich vorher nicht drüber gesprochen, wie die jeweils andere den Film denn fand. Weshalb die Frage, wie hat es dir denn gefallen, Anne, immer sehr aufregend ist zu Beginn.
Das stimmt, aber ist das bei diesem Film, und ich nenne jetzt einfach mal den Titel, ist es bei Ocean's 11, ist das nicht ein offenes Geheimnis, dass wir den beide gut fanden, muss ich ja sagen. Finden wir ihn auch immer noch gut?
Gute Frage.
Das ist ja die entscheidende Frage. Weil es gibt ja Filme, die altern nicht so wahnsinnig gut. Oder die fand man als Teenager total mega top und als erwachsene Frau dann nicht mehr ganz so mega top. Ocean's 11 ist von 2001.
Yes.
Und ich fand den Film gut und ich finde ihn immer noch sehr gut, aber ich frage mich, ob dieser Film, würde er jetzt gemacht, nicht eine andere, ich sag's mal vorsichtig, vielleicht eine andere Taktung, eine andere Erzählfrequenz, eine andere Schlagfrequenz hätte. Also ich habe beim Gucken, war wieder gut unterhalten. Es gibt viele Sachen, über die wir heute reden können, im positiven Sinne. Aber ich habe hinterher, als der Abspann lief, dachte ich schon, aha, war er ein bisschen langsam erzählt? Hat man mittlerweile das Gefühl, dass dieser Film langsam erzählt ist? Oder ist er genau richtig erzählt?
Sehr interessant. Ja, sehr gute Frage. Möchte ich gleich sehr gerne mit dir einsteigen dazu. Ja, ich schließe mich da an. Also erstmal wollte ich sagen, einfach um mal zu überraschen, sollten wir irgendwann mal einen Film besprechen, der älter ist und den wir beide richtig kacke fanden. Und uns daraus dann einen Spaß machen. Weil es ist ja dann jetzt ist immer das Muster, wir besprechen den Film, den wir auf jeden Fall früher mal gut fanden. Und jetzt ist die Frage, ob er immer noch gut ist. Ich fand ihn damals auf jeden Fall sehr gut. Ich hatte ihn auch sehr schnell auf DVD und habe ihn, ich weiß nicht, wie oft ich den gesehen habe. Also ich kann mitsprechen.
Oh, wow.
Ja, habe ich auch schön fröhlich gemacht, jetzt wieder. Das heißt, es gibt auf jeden Fall eine große Nostalgie, weil ich mich sehr daran erinnere, dass ich den faszinierend fand damals, aufgrund seiner Taktung, aufgrund der Machart, über die wir gerne sprechen können. Ich fand den damals schon ganz eigen und besonders in seiner Rhythmik und Erzähltempo, alles, was du gerade gesagt hast. Weshalb ist... Würde man ihn heute anders machen? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieser Film ist eh sehr alleinstehend für sein Tempo, seine Tonalität, für all das, dass der Film mich tatsächlich doch ein bisschen aus der Zeit fällt. Also ich hatte nicht so sehr, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich hatte nicht so sehr das Gefühl, wie man es öfter mal hat, oh wow, ja, frühe 2000er Jahre offensichtlich. Irgendwie nicht. Wie ging es dir damit?
Ich weiß, was du meinst. Ich bin bei dir. Ich möchte lediglich die Sonnenbrillen herausnehmen.
Ja.
Ich fand, an der Form der Sonnenbrillen hat man sehr deutlich erkannt, dass dieser Film 25 Jahre alt ist. Solche Sonnenbrillen würde man heutzutage, wenn man modisch was auf sich hält, wohl eher nicht mehr tragen. Aber ansonsten mal die Sonnenbrillen beiseite genommen, weiß ich exakt, was du meinst. Ja, also der Film wirkt nicht wie von 2001. Und ja, das Fass habe ich ja jetzt aufgemacht. Ne? Ja. Ist der Film langsam erzählt? Würde man ihn heute schneller erzählen? Vielleicht muss ich doch ein bisschen zurückrudern, weil dieser Film ist ja von einem Filmemacher geprägt, der einen sehr eigenen und auch wiedererkennbaren Stil hat, nämlich Steven Soderbergh. Er hat die Regie geführt und auch die Kamera, nur unter seinem Pseudonym Peter Andrews. Wusstest du das? Ich wusste es nicht.
No.
Ich habe es recherchiert. Ja.
Gar nicht. Wow.
Ja.
Gute Recherche. Da bin ich gar nicht eingestiegen in das Universum. Ich war sehr so auf die Heiststruktur konzentriert.
Ah, wow. Oh, da reden wir bitte gleich unbedingt drüber. Ja, auf jeden Fall.
Es macht aber schon sehr Sinn, hier auch die Kamera selbst zu führen, ne? Weil so viel. Das ist vielleicht auch das. Dieser Film hat so eine eigene Struktur oder Spannung kommt eben aus was anderem als sonst. Also es geht schon viel um Auslassungen. Wo ist die Kamera gerade? Die Kamera erzählt rasant. Dabei ist es von der Handlung her gerade eigentlich gar nicht so rasant. Viele Schnitte, viele Anschlüsse dadurch, Bild an Bild, Vergangenheit etc. Das macht sehr viel Sinn, ja. Das muss ich jetzt erst nochmal wirken lassen.
Ich habe eine Frage. Findest du wirklich, dass dieser Film von der Bildgestaltung her, vom Schnitt rasant ist? Weil du das Wort, diese Vokabel gerade benutzt hast. Rasant wäre mir tatsächlich nicht unbedingt in den Sinn gekommen.
Ja. Na, ich finde schon, es ist hohe Schnittfrequenz, vor allem dann so ab dem Heist-Moment. Eigentlich ist ja viel, es ist ja sehr viel geschnitten mit Voice-Over. Wir machen das, wir tun das, Schnitt hier, Bild hier, zwei Sätze, Dialog dort. Also man hätte es ja auch so erzählen können, die sitzen alle in einem Raum, dann wird lang erzählt, untereinander geredet mit allen darüber, wie dieser Heist ablaufen soll. Stattdessen wird schon geschnitten ins Casino. Es sieht eben, also das, was sie sich vorstellen, wie sie es machen, wird gezeigt direkt.
Ah, okay, ich weiß.
Bildern.
Was du meinst.
Es wird halt nicht drüber geredet, ne? So, also quasi, ist es interessant, Show Don't Tell ist hier, also heißt eigentlich sonst, die Leute sollen nicht aussprechen, was sie fühlen, sondern man soll es eben zeigen und nicht einfach aussprechen lassen. Das ist hier so eine andere Variante von Show Don't Tell. Statt dass die sich da alle 20 Minuten in einem Raum befinden und Danny Ocean erklärt den Plan, sehen wir den Plan.
Ja.
Das meine ich mit
rasant.
Vielleicht ist auch rasant, ja, vielleicht auch eher der Effekt, der dadurch entsteht. Also vielleicht ist die Schnittfrequenz, also wie viele Schnitte innerhalb einer Minute passieren, gar nicht so hoch. Aber die Erzählweise ist ja sehr verschachtelt.
Ja.
Und dadurch, es werden Dinge bewusst ausgelassen, es werden Stichwort unzuverlässiger Erzähler, da würde ich gleich noch mal drauf eingehen. Das erzeugt in meinem Kopf zumindest so, oh, what's going on? Wo sind wir? Wie funktioniert das? Wie versuchen sie ihn zu täuschen? Also ich glaube, es löst ein rasantes Denken aus bei mir, so im Kopf.
Ja.
Ist aber gar nicht so schlimm.
Sehr gut.
Hast du aber recht, ja. Darauf hinzuweisen.
Sehr gut. Das unterschreibe ich zu 100%.
Okay.
Weil ich finde die Schnittfrequenz, wenn man heutzutage irgendwelche Action oder auch andere Heist-Movies im Kino sieht, da erscheint mir die Schnittfrequenz wesentlich höher. Aber du hast es gerade so großartig erklärt, dieses rasante Denken. Also man ist ja die ganze Zeit geistig dabei, weil es spannend ist, weil es unterhaltsam ist. Also ich habe nicht nebenbei auf dem Smartphone E-Mails gecheckt und das passiert, muss man so ehrlich sein, heutzutage eher selten, dass man das nicht tut.
Ja.
Und die verschachtelte Erzählweise und Show, Don't Tell, das gebe ich dir total recht, das ist mega großartig in diesem Film umgesetzt.
Ja, aber du hast das hast recht, das Ganze, also dass du das nochmal, dass du da nochmal den Finger draufgelegt hast. Es ist aber spannend, weil, also ich stimme dir zu, man ist die ganze Zeit geistig gefordert, dem Ganzen folgen zu müssen.
Ja.
Daher kommt schon Spannung. Aber trotzdem hat dieser Film, ich würde das eine Offbeat-Tonalität nennen, weil Spannung wird erzeugt durch die Art und Weise, wie es erzählt wird, aber die Charaktere selber sind ja gar nicht groß, also sehr selten aufgeregt.
Mhm.
Das ist so ganz interessant, dass die eigentlich alle irgendwie ganz okay sind mit dieser Stresssituation, ne? Also, das ist so, die sind so cool dabei und irgendwie gelassen. Und ja, es gibt dann irgendwie mal Stress, aber der ist auch immer noch relativ gering, finde ich. Das finde ich so faszinierend. Auch, ich weiß, ich kann es ganz schwer greifen, aber ich kann es nur als Offbeat beschreiben.
Mhm.
Ich bin jetzt emotional nicht irgendwie hooked. Also ich bin emotional nicht groß invested, was diese Figuren angeht. Ja, also weiß nicht, wie es dir da geht, aber das ist nicht mein Hook in diesem Film, sondern es macht halt Spaß, diesen Buddies vor allem, ne, Rusty und Danny, zuzuschauen. Und die sind halt alle irgendwie cool und haben lustige Sprüche, aber ich bin ja, es ist ja nicht existenziell, ne? Also gefühlt. So.
Sehr gut, weil das ist ja das kleine Einmaleins, wenn wir uns Figuren ausdenken oder auch Figurenaufstellungen, Konstellationen erdenken, ist ja immer die Frage, wie hoch, wie groß ist denn die Fallhöhe? Also was hat denn, was ist das Ziel der Figur und was passiert, also warum will sie das erreichen, aber was passiert vor allem, wenn sie es nicht erreicht? Was hat sie zu verlieren?
Ja.
Weil wenn eine Figur, ein fiktiver Charakter nichts zu verlieren hat, also kein Risiko in dem Sinne eingeht, fällt er ja recht weich, wenn die Mission misslingt. Und das ist das Gegenteil von Spannung.
Mhm. Ja.
Wenn man nichts zu verlieren hat.
Erstmal ist nur, Danny will diesen großen Coup machen. Das ist noch nicht emotional aufgeladen. Dass er irgendwas gegen Terry Benedict hat, was aber wohl viele haben, fair enough. Emotional wird es ja erst, ach so, Terry Benedict ist jetzt mit deiner Ex-Frau Tess, gespielt von Julia Roberts, zusammen. Und die möchte er zurückkriegen. Da kommt eigentlich der emotionale Hook. Aber trotzdem zieht er jetzt nicht so wirklich bei mir. Ich weiß nicht, also es ist eigentlich mehr ein Problem, das sich dadurch auftut, weil Rusty sagt, wenn du dich entscheiden musst, nimmst du dann das Geld oder nimmst du Tess? Und Tess kannst du nicht durch 11 teilen, by the way, ne? So, also was ist dann mit dem großen Team, das du hier zusammengerufen hast? Hürden und Probleme sind gut, aber ich bin trotzdem emotional nicht so richtig, dass er. Ich habe ein bisschen das Gefühl, Tess ist einfach auch nur noch was er haben will und nicht wirklich, was ihm emotional so fehlt.
Ja.
Und das bleibt alles so komisch an der Oberfläche, deswegen ist dieser ganze Film auch nicht so richtig, also ich nehme das alles irgendwie nicht so richtig ernst. Ne? Es ist halt spaßig und es ist leicht und ich bin gut unterhalten, aber es geht ja eigentlich, also ich leide ja mit niemandem.
Ja, ich weiß total, was du meinst. Also, da überlegt man jetzt sofort, was wäre gewesen, gäbe es neben Terry Benedict, was wäre, wenn es noch eine andere antagonistische Kraft gäbe?
Mhm.
Beispielsweise, ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt, gibt es in so Casinos so ein quasi wie so ein Warenhausdetektiv? Also gibt es in so einem Casino quasi auch irgendeine Instanz, die dann versucht, Falschspieler irgendwie zu entlarven? Und wenn dieser Casino-Detektiv, nenne ich ihn jetzt einfach mal, ne, wenn der Wind von diesem Heist Plan bekommt und man sich denkt, oh, hoffentlich kommt er ihnen nicht auf die Schliche, hoffentlich verhindert er das nicht. Wäre das nochmal eine Umdrehung mehr gewesen? Ja, wäre es. Auf der anderen Seite, Ocean's 11 funktioniert, obwohl alles, was du gerade gesagt hast, zu 100% stimmt, trotzdem funktioniert dieser Film gut, weil Heist-Movies ja häufig Buddy-Movies und so gute Laune, also die haben so eine gute Laune-Tonalität.
Mhm, ja.
Heist ist ja oder das zeichnet Heist-Movies ja aus, dass sie meistens im besten Sinne sehr gewaltfrei sind. Also Diebe, die Ganoven, die Gangster sind halt smart.
Ja.
So, die haben halt einen super ausgeklügelten Plan, der schon in der Theorie eigentlich absolut unmöglich klingt und in der Praxis dann meistens sich noch ungeahnte Probleme auftun. Aber Heist-Movies, die Protagonisten, sind nicht gewalttätig.
Ja.
Die laufen dann nicht mit Maschinengewehr rein und mähen im Casino alle nieder, sondern die sind smart und haben einen super guten Plan. Und da geht's um Timing und da geht's vielleicht sogar auch um Täuschung. Und das macht alles so Spaß. Ich liebe Heist-Movies genau deswegen.
Ja.
Und darum meine Frage eben, hätt's da noch den Casino-Detektiv gebraucht, damit man da vielleicht noch um die bankt. Also, ne, was hofft man für eine Figur und bankt man auch um sie? Ja, wäre eine Umdrehung mehr gewesen, aber braucht es eigentlich nicht. Der Film Ocean's 11 ist auch so sehr unterhaltsam.
Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Also, er macht alles richtig im Sinne des Genres.
Mhm.
Man soll da auch gar nicht jetzt so in emotionales Drama abrutschen, ne? Also, sowas wie Danny Oceans Mutter ist erkrankt und er kann jetzt aus dem Knast kommend halt nicht die OP, die ihr Leben retten würde, bezahlen oder das Special Treatment, das zwar Heilung verspricht, aber ne, wer hat das Geld? So, das würde nicht passen, auch wieder von der Tonalität her. Also das ist in Ordnung, dass das so ist. Ne? Man hat auch null Backstories für die ganzen Figuren, ne?
Richtig.
Also du hast keine Ahnung, warum hier irgendwer irgendwas macht, aber alle haben Bock. So. Das ist es. So. Lein ist noch am ehesten, weil er hat offensichtlich einen Vater, der eben auch ein, weiß ich nicht, Trickbetrüger, Gangster, wie auch immer ist. Und er ist halt immer der kleine Junge, der aus dem Schatten treten muss. Das ist vielleicht noch so ein bisschen. Rusty? Keine Ahnung.
Ja.
Who's Rusty? Weiß man nicht, ne? So. Warum machen die das? Also, es gibt ja auch die kurze Unterhaltung. Warum sollte man es machen? Und warum willst du es machen? Fragt Rusty Danny. Und Danny sagt so, ja, warum nicht?
Genau.
So. Ungefähr. Das ist ungefähr das Ding, ne? Also, wir haben ja halt die Chance, einmal
aber Lisa,
das Casino auszuräumen.
Würde das heutzutage reichen? Würde das heutzutage reichen? Oder also gäbe es da jemanden, der sagt, allein, dass die 160 Millionen ja. US-Dollar, mhm. Die sie an diesem einen Abend, in dieser einen Nacht rauben
aber
wollen.
Anne,
also ich hab so eine
Toll. Durch 11 teilen, da bleibt ja kaum was übrig.
Stimmt. Ach Gott, ja, richtig, genau, du hast so recht, Peanuts. Nein, aber hast du auch diese Stimme im Ohr, die sagt, reicht das, müsste man nicht die kranke Mutter haben, der man eine sehr teure OP bezahlen muss, wo man sich denkt, nein, Mann, es reicht. Leute, ja, es reicht. Ocean's 11 macht einfach Spaß. Es ist ein Heist-Movie, die haben Lust, irgendwie 160 Millionen US-Dollar zu klauen. Wer nicht, by the way, wer nicht?
Das ist eine gute Frage. Also es gibt ja schon immer noch, ich muss jetzt gerade an John Wick denken, anderes Genre, klar. Aber da ist ja auch der Auslöser im ersten Teil, sein Hund wird umgebracht und dann geht er halt dann mäht er halt allem nieder. So, das ist der Auslöser, der emotionale. So, that's it.
Hey, dieser Podcast, das möchte ich hier nochmal sagen, dieser Podcast legt Wert darauf, dass keine Tiere und insbesondere keine Hunde zu Schaden kommen.
Total richtig.
Das ist uns wichtig.
Aber es ist jetzt schon eine gewisse, also dahinter ist eine gewisse Komik, dessen sind sich auch alle bewusst. Es ist schlimm, das steht außer Frage, aber es ist, also jetzt im Verhältnis gesehen zu das, was John Wick dann alles tut, und das ist eben anderes Genre, also sehr viel umbringt, da ist halt eine extra Komik drin, ne? Auch so.
Findest du das unverhältnismäßig?
Ja, vielleicht sagt das mehr über mich jetzt aus, als mein Leben ist. Es ist auf jeden Fall, da ist eine Komik hinter, die allen auch bewusst ist. Also man muss damit quasi offen umgehen. Macht ja der Film auch. Show the Hole ist so ein bisschen, ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob ihn John Wick irgendwann gefragt hat und alles, weil wegen seines Hundes, wird glaube ich nicht gesagt, bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Hier bei Ocean's 11 ist ja schon auch, warum sollte es machen, warum nicht? Also, so. Und dieser Austausch mit seiner Überzeugung, also ich komme gerade aus dem Knast und ne, so, also wie das muss ja für irgendwas gut gewesen sein. Und hier, Rusty, du bringst irgendwelchen SchauspielerInnen, die auf der Bravo, so to speak, drauf sind, Poker bei. Also, was ist das denn? Und dann kommt kurz der Beat mit so, hast du diese Rede geübt? Ja, habe ich geübt, hat man gemerkt. Na, ich war mir nicht sicher, ob es funktioniert. Also, du brichst das halt auch schon wieder mit der Ironie. Also, Show the Hole, dann sind sich die Figuren selber bewusst, dass das halt ein bisschen Matsch war, diese Rede, weil eigentlich hat er einfach nur Bock, dem eins auszuwischen und diesen geilen Heiß zu machen. Und dann stellt sich später noch raus, naja, und er ist halt eh ein bisschen größenwahnsinnig, und wenn er gleichzeitig noch die Frau dann wieder zurückkriegen kann, super. So, also, das ist das, denn das Genre sich dessen bewusst ist, es funktioniert. Ich weiß aber tatsächlich auch nicht, ob man heute, also ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass diese Diskussion nicht aufkäme. Reicht das? Braucht das nicht mehr Emotionalität dahinter? Also man müsste Menschen haben in allen Entscheiderpositionen, die Entscheiderinnenpositionen, die wissen, dass das so funktioniert, das Genre. Also auch aktiv verstehen, das ist eine Genreentscheidung. Da habe ich schon noch die Hoffnung, dass wir das alle wissen, dass das bei diesem Genre so funktioniert. Aber die Diskussion wird auf jeden Fall geführt werden. Das würde ich mal sagen. Und dann müssten alle dasselbe Verständnis haben. Ansonsten gibt es jemanden, der an irgendwas erkrankt ist und man braucht das Geld.
Genau.
Definitiv.
Und ja. Terry Benedict hat Dannys Hund überfahren. Wissentlich und willentlich.
So, dann so. Das auch noch. Genau. Einfach just to be safe. Ja, ne? Genau. So, damit wir auch klar wissen, der ist der Böse.
Genau.
Und dann funktioniert das.
Genau.
Ja.
Übrigens, du hast meinem Zitat gerade so wunderschön den roten Teppich ausgerollt. Und darum hau ich das gerade noch mal kurz raus. Mein Zitat war, it's never been tried. Und genau das ist es ja. Also gerade alles, was du im Namen der Figuren erklärt hast, das ist ja auch dieses Größenwahn war eine Vokabel, die du eben genannt hast. Genau das ist es. Hey, das MGM Grand, das Mirage und das Bellagio, die sich einen Tresorraum, einen unterirdischen Tresorraum teilen, in dem 160 Millionen US-Dollar in dieser einen Nacht, wo im MGM Grand dieser legendäre Boxkampf stattfindet, das zu rauben, es ist ein Ding der Unmöglichkeit und es hat auch noch nie jemand versucht, let's try.
Ja.
So, und das ist der Spaß, den die Figuren haben und natürlich auch das Publikum.
Ja, genau so. Da schließe ich mich doch direkt mit meinem Zitat an. Basher sagt, it will be nice working with proper villains again. Und es ist einfach der Fun dahinter. Ne?
Ja.
Einfach nur, ja, geil. Dafür machen wir es doch. Also die machen, es ist ja auch bei Heist-Movies, ja, es geht schon darum, viel zu klauen.
Mhm.
Aber dass es funktioniert und dass sie damit davonkommen, das ist halt der größte Spaß für all diese Räuber. Sozusagen.
Und ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist bei Heist-Movies, also ich habe es ja eben schon gesagt, Gewaltfreiheit ist ein Kriterium, dass diese Diebe immer wahnsinnig smart sind und im besten Fall niemand zu Schaden kommt, also auch zumindest körperlich und seelisch nicht. So, und gerade bei Ocean's 11 ist es ein Paradebeispiel dafür. Sie bestehlen ja, also okay, sie bestehlen Terry Benedict, der irgendwie diese drei Casinos betreibt, aber im Grunde bestehlen sie ja in Anführungszeichen die Bank.
Ja.
So, ne? Also da wird ja kein einzelner Mensch in den Ruin getrieben, sondern sie bestehlen die Bank und Terry Benedict, der eine fiese Möb ist und dann hat das schon so seine Richtigkeit.
Okay, wollen wir auch, ne? So, und der Danny ist ja auch irgendwie netter.
So,
genau.
Ja, eben.
Ja, da sehen wir auch darüber hinweg, dass das dann für die Julia auch am Ende einfach nur zu wissen, dass der Terry halt eher das Geld, also eher sie aufgibt als das Geld, reicht. Und dann halt zurück zum Dieb, Danny. Das ist ja dann alles egal, ne? Das reicht dann.
Richtig. So, jetzt, wir müssen da kurz drüber sprechen.
Ironie, das war.
Ja, ist angekommen bei mir.
Okay.
Aber wir müssen mal kurz über die Frauenfigur reden. Also, dieser Film ist von 2001. Damals gab es eine andere Awareness für weibliche Charaktere in Filmen und Serien oder generell narrativen Erzählungen.
Ja.
Hast du verstanden, aus der Figur Tess heraus, die ja einfach mit Julia Roberts auch mit einer bezaubernden Schauspielerin besetzt ist, also da ist ja einfach der Sympathiefaktor ist ja klar, wo der liegt.
Ja.
Hast du verstanden, was die an Terry Benedict findet? Wieso ist die jetzt mit dem zusammen? Why?
Ja, keine Ahnung.
Ah, okay, gut.
Warum ist sie mit Danny Ocean zusammen?
Naja, come on. Danny Ocean ist ein charming guy.
Außer, dass der charming ist und fun. Ja, das reicht ja dann.
Oh.
Ja, ich bin da sauer. Also, die wird da einfach nur reingestellt, damit er eben, and he's also gonna get the
girl. Ist sie ein Trophy Wife? Meinst du, sie ist ein Trophy Wife? So ein bisschen, ne? Diese beiden Männer, die um sie konkurrieren, wer sie haben kann,
ist einfach nur eine Trophäe. Ja, wer kann sie haben? Also, sie ist eben zu besitzen, objektiviert in der Zeit.
Ja.
Natürlich ist es nicht beantwortet und erklärt, warum sie mit Terry Benedict zusammen ist, außer der hat mich nicht belogen und zum Weinen gebracht, aber dass sie da ja offensichtlich mit einem schlimmen Finger zusammen ist, ist ja klar, die ist ja nicht doof. Also, deswegen Nee, sie wird natürlich auch als blöd dargestellt, weil sie zweimal mit Typen zusammen ist, die eben auf ihre Art und Weise verbrecherisch sind.
Ja.
Und nur weil dann sich Terry eben rausstellt als lieber das Geld als Tess, das reicht dann als Impuls, um zu sagen, dann gehe ich zu Danny zurück. Als gäbe es keine anderen Männer auf der Welt.
Mhm.
Also ja, einfach nein. Mhm. So, sie ist halt einfach nur reingestellt worden. Kurze Zeit nur dazu. Es gab ja dann, jetzt weiß ich gar nicht mehr, vor wie lang ist das her? 5 Jahre vielleicht oder 6? Einen weiblichen Ocean's 11 Film. Ocean's 8, wenn ich nicht irre.
Mhm.
Weil allen aufgefallen ist, oh, guck mal, das waren ja alles nur Männer damals. Und Ocean's 8, Sandra Bullock spielt
ja
Danny Oceans Schwester.
Mhm.
Und die startet dann auch ein Heist.
So. Mhm.
Ganz große Kritik an dem Film. Diese Frauen stehlen dann natürlich Schmuck. Bei der Met Gala, wenn ich nicht irre.
Mhm.
So, also würde ich auch sagen, ja, setzen 6. Das ist einfach nur Schwachst, dass dann eben die Frauen Schmuck stehlen müssen.
So, obwohl, nee, da fang ich also, gar nicht, also entschuldige, ich, also ich weiß, was du meinst. Und wenn das die Begründung ist, dass Frauen verdammt nochmal Schmuck zu stehlen haben, bin ich bei dir. Aber jetzt mal ganz ehrlich, jetzt versuchen wir mal ein bisschen einen Schritt zurückzugehen. Diamanten, teure Schmuckstücke, die Kronen, Juwelen etc. Also das ist ja schon auch ein heißt immanentes Beuteziel. Also das ist schon
das ist
an
okay.
sich okay. Du willst halt nur nicht, dass es die Frauen sind. Wenn es die Männer gewesen wären, die die Kronjuwelen klauen, ist wieder okay.
Nee, die Frauen könnten auch die Kronjuwelen klauen, die in einem Museum hinter Glas sind.
Mhm.
Was sie klauen, ist ein Collier, das eben eine, ich weiß jetzt nicht mehr, Schauspielerin, Anne Hathaway spielt sie, glaube ich, bei der Met Gala trägt. Also geht es darum, dass die Frauen sich schick anziehen und dann da und Make-up und sich verkleiden. Das ist was anderes, wenn sie die Krone von der, weiß ich nicht, der Katharina der Großen stehlen aus einem top-notch bewachten Vault. Völlig andere Story.
Okay, verstehe.
Jemandem das Schmuckcollier bei einer Gala vom Hals zu klauen und am Ende natürlich irgendwie auch selber tragen zu müssen und sich dazu aufbrezeln zu müssen, no.
Mhm.
Das ist einfach eine andere Geschichte. So. Das ist ein bisschen plump. Wie stehlen Frauen, indem sie eben sich auch selbst, also natürlich ist dabei, passiert dabei eine Objektivierung. Wir müssen auch so dann aussehen, wie man bei diesen Galas aussehen muss, um dann an diesen Schmuck zu kommen. So, das meine ich. Also, guter Einwand. Schmuck aus einem Safe.
Aus dem grünen Gewölbe in Dresden.
Aus dem grünen Gewölbe zum Beispiel, einfach mal so, ne? Da zum Beispiel könnte man machen, wäre was anderes gewesen, ja. Nur so als Side Note.
Mhm.
Also. Die Awareness irgendwann, ah, das waren ja alles nur Männer. Und dann hat man es, meiner Meinung nach, versaut. Genau. Aber zurück zu dem Spaß, den dieser Film hier trotzdem hervorgerufen hat.
Ja.
Auch wenn es leider alles nur Männer waren. So, ja, okay, es ist gut. Deckel drauf.
Wollen wir
es
kurz
ist ja einfach
über
ganz viel.
Entschuldigung, ja. Nee, erst du, dann ich.
Nee, bitte.
Nee, erst nach dir.
Ich wollte eigentlich so ein paar Sachen sagen, was ich lustig fand und
ja,
woher
sag doch
Humor
mal.
Kommt. Ja, also einfach nur drüber reden, weil es Spaß macht. Das ist natürlich die besondere Freundschaft zwischen Rusty und Danny und wie die miteinander reden. Ne? Also diese eher ja auch spannende Nicht-Kommunikation. Also meine absolute Lieblingsszene zwischen ihnen ist, wenn die beide an der Bar sitzen, ist ja auch legendär, ne? Und gucken Fernsehen und Rusty guckt Danny gar nicht an und nur Danny redet und sagt, 10 ought to do it, don't you think? You think we need one more? You think we need one more? All right, we'll get one more. Und er sagt, Rusty sagt die ganze Zeit halt nichts. Das ist so gut. Das ist halt der Spaß zwischen den beiden. Und aber dass er jeder außer seine eigene Art von Humor hat, das ist schon einfach besonders, dass nicht auf, es wurde sozusagen nicht eine Humorfarbe so drüber gelegt, sondern die Figuren haben alle ihren eigenen Humor und dem wird Raum gegeben und daraus resultiert dann eben der Spaß. Dadurch ist man auch näher an den Figuren dran. Also obwohl die keine Backstories haben, weil die ja jeder so seine eigene, weil die alle ihre eigene Humorfarbe haben, macht das total was, finde ich. Das stellt total Nähe her.
Mhm.
So, zum Beispiel. Was fandest du lustig?
Oh, ich fand ganz viel lustig. Ich will aber gerade gar nicht mal unbedingt über was Lustiges sprechen, sondern ich würde so gerne mit dir mal ganz kurz, einfach nur, damit wir drüber gesprochen haben, so bitte, über die klassische Dramaturgie eines Heist-Movies sprechen.
Sehr gerne.
Weil die in Ocean's 11 einfach so wahnsinnig gut exemplarisch abgehandelt werden kann.
Mhm.
Und zwar, wir haben ganz klassisch eine Hauptfigur und das ist auch der Head, der Kopf der Operation, das ist der Titelgebende, Mr. Ocean, nämlich Danny Ocean, der sitzt im Knast. Und das ist ja auch die allererste Szene, ist ja so eine Anhörung, wo man auch übrigens auch nur ihn sieht. Das ist eine Einstellung, ne? Also die Off-Stimmen, eine Frau und ein Mann im Hintergrund, die ihn offensichtlich gerade befragen zu seinen Plänen, wenn er denn dann wieder in Freiheit ist. Diese Charaktere sieht man nicht, die hört man nur als Stimmen. Und er sagt ja schon in dieser allerersten Anhörung, also es ist mega früh gesetzt, dass seine Frau ihn verlassen hat.
Ja.
Und dass er deswegen emotional ja so in Schieflage war, dass er ja quasi sich zu dieser Dummheit hat verleiten lassen, die ihn in den Knast geführt hat.
Mhm.
Und in der nächsten Szene, wenn er entlassen wird und quasi seine Habseligkeiten zurückbekommt, die er bei Einlieferung, sagt man das, Einlieferung ins Gefängnis abgeben musste,
sicher,
ist sein Ehering, den er quasi auch mit bedeutungsschwerer Miene anguckt und sich dann auch an den Finger steckt. Also diese Nummer mit, da ist irgendwas mit seiner Frau. Das wird ja wirklich sehr früh, nämlich in exakt Szene 1 gesetzt.
Mhm, ja, so.
Korrekt. Der aufmerksame Zuschauende hat da den ersten Hinweis darauf, dass es vielleicht dann doch um mehr gehen könnte als nur in Anführungszeichen 160 Millionen US-Dollar. Das muss aber nicht nur ein aufmerksamer Zuschauer sein, sondern also wenn man im Kino ist, das sind dann halt auch die, ist blöd, wenn man halt 5 Minuten zu spät kommt.
Ja.
Ne? Weil man irgendwie noch an der Popcorn-Schlange stand. Da fehlt oder,
Info. Mhm. Ja.
Ne? Also wenn man da zu spät kommt, ist es richtig doof, weil dieser Film fängt quasi ab Sekunde 1 an, wertvolle Informationen zu setzen.
Ja.
Und also Danny Ocean hat einen Plan und fängt dann an, sein Best Buddy, nämlich Rusty, gespielt von Brad Pitt, mit ins Boot zu holen. Und der Plan ist aufwendig und teuer. Das heißt, sie brauchen jemanden, der das vorfinanziert.
Yes.
Weil man muss ein bisschen Equipment zusammenstellen.
Mhm.
Man baut nämlich beispielsweise diesen Tresorraum 1:1 nach. So, das heißt, sie brauchen einen reichen Menschen, der gewillt ist, in Vorleistung zu gehen und ein hohes finanzielles Risiko zu tragen, weil ja nur im Erfolgsfall die Kohle zurückkommt.
Yes, yes.
So, und den, diesen Menschen finden sie in Ruben, der auch ein persönliches Hühnchen mit Terry Benedict zu rupfen hat. So, also das heißt, sie haben die Kohle, um es vorzufinanzieren und dann geht's ans sogenannte Recruiting. Also das ist ganz häufig in Heist-Movies, du brauchst ja Spezialisten für die unterschiedlichsten Aufgabenbereiche.
Ja.
Und die musst du als Team zusammenstellen. Und das sind auch hier titelgebend 11. Ja. Ocean's 11.
Ja.
So.
Yes.
Aber auch den Titel mal erklärt. So. Dann hast du deine Gang zusammen und dann, das liebe ich immer so bei Heist-Movies, sagt der Kopf der ganzen Operation, also das ist unser Ziel.
Ja.
Wir wollen die Kronjuwelen, wir wollen den Tresorraum ausrauben etc. pp. Und dann erzählt er erstmal, warum das überhaupt nicht geht. Also dann werden diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen aufgezählt. Da gibt es dann irgendwelche Sensoren und Wachleute und einen Timecode und dies und das. Und man hört sich das an und denkt auch als Publikum, this is never gonna work. Never ever. So.
Yes.
Und dann kommt der Teil des Plans. Und das ist das, was du eben so klug gesagt hast. Es ist nämlich nicht explizit erzählt, sondern verschachtelt.
Ja.
Aber dann kommt Danny Ocean und sagt, na ja, also wir hätten da eine Idee, wie es eventuell klappen könnte, wenn das und das und das und das so und so und so funktioniert. Und das ist halt das Schöne an so Heist-Movies. Also auch dieses fürs Publikum, dass man am Anfang denkt, dass, wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist eine, Achtung, anderes Franchise, Mission Impossible. Das kann ja gar nicht klappen. Und dann nach hinten raus klappt es ja in den meisten Fällen zumindest doch. Und das Schöne ist ja auch, und hier bei Ocean's 11 haben wir, ich habe mir Notizen gemacht, ich glaube, es waren 3 Punkte. Du hast schon einen Plan, wo man sich denkt, oh, der ist aber knapp auf Kante genäht und da muss aber wirklich alles zusammenkommen. Ja. Da müssen alle einen guten Tag haben und das muss alles funktionieren. Und dann passieren diese kleinen, unvorhergesehenen Momente, die nicht einkalkuliert waren und die neue kleine Probleme, nicht nur kleine, große Probleme nach sich ziehen. Und da wollte ich mal mit dir drüber reden, weil, also, es gibt 2 exemplarische Momente, wo ich mir im Nachhinein denke, also ich mochte total dieses, oh nein, jetzt passiert das, das verhindert ja dies. Aber sie werden ja relativ schnell gelöst. Also Beispiel, Saul spielt einen Geschäftsmann, der im wahren Leben nicht ist.
Ja.
Und wird im Casino auf einmal von wem erkannt. Also er checkt ja auch nicht unter seinem Klarnamen ein, sondern unter einer Tarnidentität. Und dann ruft jemand im Casino, Saul, Saul, bist du's, bist du's? Und man denkt sich so, nein, er wird enttarnt und entdeckt. Aber das ist ja irgendwie dann auch, das Problemchen ist ja schnell auserzählt.
Korrekt, ne? So. Da resultiert nichts draus. Ja.
Genau. Oder aber, es geht darum, dass Basher die Stromverbindung kappen muss. Und blöderweise ist der Plan, den er sich zurechtgelegt hatte, der geht leider nicht auf. Und es gibt nur noch eine Möglichkeit, diesen Stromausfall jetzt zu provozieren. Und das ist ein sogenannter Pinch. Also entweder habe ich es nicht verstanden, fair enough, oder es wird im Film auch einfach nicht expressis verbis erklärt, weil das braucht man auch nicht. Das ist ein Gerät, was hinten in, das ist ein technisches Gerät, was hinten in einen riesigen Truck geschoben wird und das ist, sieht aus wie eine sehr große Mikrowelle und man weiß einfach, wenn das richtig angestöpselt ist, dann ist halt Las Vegas für 30 Sekunden komplett ohne Strom der Pinch. So, und wo kriegen sie das her? Ja, so ein Gerät gibt's nur da und dort. Also das heißt eigentlich, um diesen eh schon kaum realisierbaren Plan umzusetzen, kommt noch ein zusätzliches Problem hinzu.
Ja.
Und sie müssen dieses Pinch-Gerät aus einem bewachten Gebäude klauen. Das geht aber, also das wird ja auch relativ zügig wegerzählt. Ne? Die fahren mit dem Auto vor, steigen in dieses Gebäude ein.
Ja.
2 Minuten später kommen sie mit dem Pinch-Teil wieder raus und fahren los.
Ja.
Also das ist, wo ich mir auch die Frage stelle, wäre da eine Umdrehung mehr schön gewesen oder will ich einfach zu viel? Will ich einfach zu viel? Hey, ist doch voll okay. Der Film dauert eh knapp 2 Stunden und das ist schön. Ich finde Filme, die so eine Länge haben, wo man nicht denkt, boah, da muss ich 4 Abende dran gucken, weil der irgendwie im Director's Cut 8,5 Stunden ist. Ich finde das ja eigentlich gut.
Ja, ja, verstehe ich. Folgende Gedanken gerade zum Thema Pinch, ne? Es gibt ja schon, also 3 Funktionen würde ich dem, diesem Problem, das dann sehr schnell gelöst wird, zuschreiben. Also ich glaube, es geht gar nicht darum, dass das ein längeres Problem auslöst, sondern was ja gleichzeitig passiert, also durch dieses Problem passiert, ist erstens, Anne winkt mit der Hand.
So, ich habe gewunken mit der Hand.
Der
Jen. Der Schlangenmensch. Yeah,
genau, der Greaseman, genau. Ich war auf der Suche nach dem, nach der quasi Position, die er hat. Yen, die Position Greaseman. Bei der Flucht klemmt er sich die Hand einmal in der Tür ein vom Transporter.
Ja, ja,
dadurch hat er dann einen Verband um die Hand, wenn er im Vault ist. Und dieser Verband verheddert sich dann ja in der Tür, sorgt da dann also für Spannung. Und oh Gott, wenn die jetzt die Tür hochjagen, dann bringen sie ihn um, weil er hängt mit seinem, er hängt ja noch an der Tür fest durch dieses, durch diesen Verband, den er ja nur hat, weil es das Problem, weil die überhaupt den Pinch geklaut haben.
Ja, fair enough. Okay.
Das hat also schon eine Auswirkung. Das zweite ist, Linus darf nicht mit, weil ihm nicht vertraut wird. Linus rennt hinterher. Linus wird dann gejagt vom Sicherheitspersonal beim Pinch-Klau.
Das aus, by the way, 2 Leuten besteht.
Ja, so, ne?
Hätte ich mir auch mehr Komparsen gewünscht, aber egal.
Ja, das sorgt natürlich dafür, dass Danny ihm eben nicht genug vertraut und unter anderem deshalb dann eben doch im Casino ist. Weil der Punkt zu sagen, warum setzt sich Danny, der ja geredflaggt ist, ne, der auf der Redlist ist und im Casino, also sofort aus dem Casino entfernt wird, wenn er dann nochmal auftaucht, warum, der braucht ja dann einen Grund, ins Casino zu gehen. Mhm. Man brauchte gleichzeitig aber auch einen Grund, dass er nicht die Rolle übernimmt, die Linus übernommen hat. Was aber im Übrigen schon raus war in dem Moment, in dem klar ist, dass es offensichtlich ist Danny der Ex-Mann von Tess. So, also der kann sich nicht verkleiden vor Terry Benedict. Das geht eh nicht. Aber er braucht halt eine starke Motivation, dieses Risiko einzugehen, diesen zweiten Plan zu schmieden, den er da hat, um eben doch dabei sein zu können. Ja. Das heißt, dieser ganze Pinch-Moment hat die zwei Funktionen, würde ich sagen. Und drittens, es ist natürlich für Basher auch visueller, dass der dieses Teil da durch die, diese Mikrowelle, so schön sagst, diese Mikrowelle da durch die Gegend fahren muss.
Sehr große Mikrowelle.
Sehr groß, ne? Und dann da mit so einem Knopf steht und dann noch so ein bisschen Humor daraus, weil er sich so wegdreht und noch so die Hand so schützend vor dem Schritt, als würde das was helfen, wenn das Teil wirklich explodiert, ne? Das ist ja auch alles Humor. Es ist aber einfach bildlicher. Der steht vor diesem, man hat dieses komische Mikrowellengerät, man weiß, wenn jetzt hier auf den Knopf drückt, dann hat er gleich, schaltet er für 30 Sekunden ganz Las Vegas aus, also macht einmal alles dunkel. Das ist natürlich ein geileres Bild als Basher, der auch nur wie Livingston vor einem Computer sitzt und irgendwas rumtippt, weil er sich in irgendwelche Electrical Circuits und so einbucht. Das sind, glaube ich, alles Gründe dafür, dass dieses Problem erschaffen wurde. Und das Problem darf sich dann auch schnell lösen, weil daraus eben solche Sachen resultieren, würde ich jetzt schätzen. Die sehr Funktion gut. War gar nicht, dass das ein Problem ist, das jetzt sich hier über eine Stunde schleppt, sondern
sehr gut.
Darum geht's.
Fantastisch analysiert.
Vielen Dank. Thema heißt Movie-Struktur. Mhm. Alles, was du sagst, wunderbar, wunderbar erklärt und dargelegt. Spannend ist ja hier noch der Aspekt des unzuverlässigen Erzählens. Mhm. Ne? Wir haben jetzt nicht den einen Erzähler, der mit einem Voice-Over uns diese Geschichte erzählt und uns einen vom Pferd erzählt. Nein, unzuverlässiges Erzählen heißt auch, was sehen wir und was nicht. Und man kriegt die ganze Zeit, also man kriegt das Gefühl vermittelt, wir sind ja beim Team dabei. Alles, was wir sehen, ist das, was passiert. Das heißt, wir glauben, wir kennen den Plan.
Mhm.
So. Aber die Wahrheit ist halt, dass ab dem Moment, ab dem der Heist stattfindet, wir das sehen, was Terry Benedict sehen soll und denken soll. Also, aber wir denken, weil wir so eingestiegen sind, das ist der tatsächliche Plan.
Mhm.
Also das ist total smart, uns erst reinzulullen mit, naja, wir sind ja mit Teil des Teams, das heißt, wir wissen über alles Bescheid. Und dann sehen wir aber nur die Version, die eben der Gegner sehen soll. Das heißt, Beispiel, der Moment, in dem Terry Benedict in seiner Kommandozentrale steht und auf seinem Bildschirm sieht, wie die gerade dein ganzes Geld im Safe einräumen.
Mhm.
Denkt Terry Benedict natürlich, die räumen gerade meinen Safe aus. Wir denken, die räumen gerade den Safe aus. Und uns wird erst hinterher erklärt, dass das eine Videoaufnahme war. Die haben in ihrer in der Replika des Safes zu Hause sozusagen einmal alles gefilmt, wie sie angeblich das ganze Geld gerade klauen. Und diese Videoaufnahme hat Livingston dann also Terry Benedict vorgespielt, sodass der denkt, ich werde gerade ausgeraubt. Der Effekt ist, dass er dann glaubt, in diesem weißen Transporter ist jetzt das ganze Geld und dann rast die Polizei natürlich diesem weißen Transporter hinterher, während parallel ein SWAT-Team reinkommt. Und das SWAT-Team ist ja eigentlich dann die Ocean's 11 Crew.
Mhm.
Und das erfahren wir aber alles erst. Die Auflösung für uns ist, wenn die Polizei diesen weißen Transporter auf dem Flugplatz stellt. Und dann stellt sich raus, da ist nur Papier drin und die jagen ihn hoch, die beiden Brüder, ne? Die fürs Fahren natürlich zuständig waren, ferngesteuert natürlich auch. Das ist auch erst der Moment, wo wir feststellen, was, da war das Geld gar nicht drin. Das ist der Moment, in dem uns klar wird, wir haben gerade gar nicht den tatsächlichen Plan gesehen. Und dann wird nachgeliefert, alles, was ich gerade gesagt habe, mit, oh, das war also eine Aufnahme, die sie ihm vorgespielt haben. Der Safe ist gar nicht ausgeräumt worden. Die räumen den Safe jetzt gerade auf als das SWAT-Team. Das meine ich mit unzuverlässigem Erzählen. Das ist ja noch mal so ein Twist in der Erzählstruktur.
fantastisch erklärt. Jetzt meine Frage an dich. Ich stelle die steile These auf, dass das Publikum einen unzuverlässigen Erzähler oder eine unzuverlässige Erzählung, egal ob es in einem Film ist oder es gibt das ja auch in Romanen oder in anderen Erzählungen, eher nicht so gerne mag. Also es gibt häufig diesen Moment, wo man sich, excuse my French, verarscht vorkommt am Schluss.
Ja.
So, hast du bei Ocean's 11 das Gefühl gehabt, boah, ihr seid so doof, ihr habt mich ja hier völlig in die Irre geführt. Oder, ich rede jetzt von mir, auch ich weiß noch ganz genau, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, dass ich dachte, mega!
Ja.
So, ich habe mich halt damals und auch heute wieder total gefreut, was eher untypisch ist, wenn man einem unzuverlässigen Erzähler auf die Spur gekommen ist. Wie ist das bei dir?
Ja, sehr kluger Einwand. Ich fand's auch mega. Ich habe mich nicht verarscht gefühlt. Und das ist schon, da hast du total recht. Warum nicht? Weil das ist eine Gefahr. Das ist übrigens auch so eine Anmerkung, auf die ich vorbereitet wäre, wenn so ein Drehbuch besprochen wird mit anderen, anderen Parteien, die alle ein Team, als Team einen Film machen, ob man sich da nicht verarscht fühlt. So. Warum fühlt man es nicht? Warum findet man es cool? Ich glaube, weil Terry Benedict halt auch verarscht wurde. Also ich glaube, weil man weiß, ah, das war jetzt, ich sollte jetzt sehen, was Terry sieht, wie geil. Ich fühle mich ja, ich bin genauso überrascht wie er. Es ist also nicht so, dass nur wir, die Zuschauenden, halt verarscht wurden, weil uns irgendwas nicht gezeigt wurde, sondern es ist gekoppelt an eine Figur. Ne? Ich glaube, deswegen ist das in Ordnung. Weil man dann sich einerseits fühlt man das so, wow, krass, das, was gerade, ihm wird gerade bewusst, bruch, das hat stattgefunden, das passiert bei uns gleichzeitig, das ist natürlich eine gute Bindung. Und man freut sich gleichzeitig mit so, also ich glaube, deswegen funktioniert das. Es dürfte nicht nur sein, dass es nur wir verarscht werden und nicht irgendeine Figur. Es hat einfach einen erzählerischen Grund und es ist nicht nur ein Mittel, um uns an der Nase herumzuführen. Das ist dann, glaube ich, nicht gut.
Bin ich bei dir.
Wäre jetzt so ein Erklärungsversuch, ja.
Sehr gut. Also übrigens, das ist auch, um jetzt die klassische Heißdramaturgie noch zu Ende zu erzählen, das ist der berühmte Twist am Schluss.
Ja, korrekt.
Gern genommen.
Da kam er. Da kam er. Muss nicht immer über unzuverlässiges Erzählen kommen, ne? Muss man auch sagen.
Richtig. Nein, nein. Es kann auch ein anderer Twist sein.
Ja, schon richtig. Andere Mittel gehen auch. Ja, ich hätte noch eine Kröte.
Nein, du hast eine Kröte.
Tell me. Eine Kröte. I saved the best for last. Ja.
Tell me.
Ja, ich habe eine Kröte. Und zwar, Terry Benedict kriegt ja über Funk vom SWAT-Team Infos.
Aha.
Oder von der Polizei. Jedenfalls, er denkt, er spricht mit der Polizei, die jetzt gerade dabei sind, ihm zu helfen. Man hört die Stimme nur von dem Polizisten, der mit ihm telefoniert. Und die Stimme ist halt eindeutig Brad Pitt. Also es ist halt sehr eindeutig. Aber Moment, während ich rede, fällt mir auf, Terry Benedict kennt ihn ja gar nicht. Ah, okay, muss ich, glaube ich, zurückziehen,
nee, aber
oder?
Nein, 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 du musst nicht zurückziehen. Ich bin bei dir. Er kennt Rusty nicht.
Aber
er hat ja mit Rusty schon mal telefoniert, weil er ja der Erpresser am Telefon ist, der sagt, pass mal auf, du hast jetzt die Chance, entweder du lässt uns mit der Hälfte, nämlich mit den 80 Millionen US-Dollar ziehen und du behältst die andere Hälfte in deinem Tresor. Oder wenn du uns jetzt irgendwie hier die Polizei auf die Fersen hetzt, dann sprengen wir einfach alles in die Luft. Also er hat mit Rusty schon mal telefoniert, egal ob er weiß, wer der Typ ist. Er ist auf jeden Fall ein fieser Erpresser und gehört offensichtlich zur Gangster-Crew.
Perfekt, dankeschön. Sehr, sehr, sehr klug erwischt. Genau, so. Deswegen ist natürlich der Moment, an dem er ihn dann hört als Polizist und er verstellt seine Stimme jetzt nicht so krass. Kurzer Moment, ich denke, das merkt er nicht. Hätte nicht jeder andere den Anruf machen können? Also den hätte ja, also Das ist ja nur wirklich...
Ja, lass uns das doch mal durchdenken. Mhm. Könnte jeder andere den Anruf tätigen? Also, Danny Ocean schon mal nicht, weil also dessen Stimme hätte er wohl auch sehr sicher erkannt. So, dann haben wir Linus. Mhm. Linus ist ja schon als falscher, wie nennt man das, Glücksspielkommissar, Aufsichtsratsmensch da aufgetaucht. Ja. Mhm. Also diese Stimme hätte er vielleicht, eher meine ich jetzt Terry Benedict, vielleicht auch noch im Ohr haben können. Jen, schwierig, weil spricht Englisch.
Gar nicht Englisch, ja. Das stimmt.
So,
ja.
Wen haben wir denn da noch? Wer räumt denn da sonst?
Der hat ja mit Akzent gesprochen, also der hat sich ja zu einem, glaube ich, russischen... Ne, mit,
ja, aber Saul ist ja nicht beim SWAT-Team dabei. Nee, stimmt. Macht ja schon Sinn, dass das einer ist, der auch da bei den Fake-Noises, nenne ich es mal, auch am Start ist. Und that's the gang, ne? Das sind die vier. Rusty, Danny, Linus und Yen, oder? Ist da noch jemand bei?
Ich weiß gar nicht, wer alles dann mitkommt. Ich dachte dann schon, naja, Livingston ist wahrscheinlich weiter an der Überwachung dran. Basher könnte natürlich, der hat ja gar nichts mehr zu tun. Der hatte ja schon seinen Auftritt. Der hat einmal den Strom ausgeschaltet, damit die durch den Aufzugsschacht kommen.
Ja.
Der kann natürlich auch anrufen. Also wir müssen die auch nicht im SWAT-Team sein. Ne? Direkt. Ach nee, der steht ja direkt neben ihm, ne? Oder? Die haben ja auch direkten Kontakt. Mhm. Ja. Naja gut, also ich glaube, das ist so ein bisschen das, zumindest hätte ich dann gedacht, dass halt Rusty, Brad Pitt, seine Stimme noch mehr verstellt. Bei einem der Anrufe.
Oder dass Livingston mal ganz schnell irgendwie auf dieses Headset so einen Stimmverzerrer drauf spielt oder sowas. Ne?
Das wäre sowas gewesen. Man hätte auch einfach, also den Anruf hätte auch vielleicht jemand anders machen können. Also dass man einfach nur dafür gesorgt hätte, dass Terry Benedict seine Stimme nicht kennt. Den Anruf hätte auch, also auch ein Livingston kann den machen. Der klingt natürlich nicht so bedrohlich, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass der gerade ausgeraubt wird. Das war das Einzige, wo ich gedacht habe, also ist natürlich schon nice für den Zuschauenden, wenn er das halt merkt, so denkt, das ist doch Brad Pitts Stimme. Aber das ist nicht gut, das zu machen zugunsten dieses Effekts und die Glaubwürdigkeit dann eben zu torpedieren.
Lisa?
Anne,
jetzt, wo wir drüber reden.
Oh nein, was ist noch was?
Noch eine Kröte? Vielleicht auch noch eine Kröte.
Tell me.
Aber eine ganz kleine, weil unterm Strich ist vielleicht schon deutlich geworden, finde ich ja Ocean's 11 richtig gut. Ja, eben so. Oder vielleicht ist es ein Logikknick bei mir im Kopf und den kannst du ganz schnell ausbügeln. Also, Yen ist ja im Tresorraum, der ist ja reingeschmuggelt worden in so einem Geldcontainer.
Ja.
Und wir haben das ja mehrfach gesehen bei den Übungen. Also der klappt sich ja wie so ein Taschenmesser zusammen und rutscht dann quasi in diesen wirklich sehr engen Container. Und das Einzige, was er ja mitkriegt, ist ja so eine Sauerstoffflasche, so eine kleine.
Mhm. Ja.
Und es geht ja darum, dass Yen ist im Tresorraum und außen auf der anderen Seite der sehr, sehr dicken Tresortür stehen.
Sehr, sehr dick, ja.
Danny und Linus. So. Und dann müssen sie die ja irgendwie aufsprengen. Mhm. Und Danny hat halt irgendwie seinen Sprengstoff dabei. Und Yen von innen muss quasi auf der anderen Seite der Tür das Pendant ankleben, nenne ich es mal.
Ja.
Und das sind ja diese Pseudo-Edelsteine aus dem Aktenkoffer, den Saul als sehr, sehr reicher Geschäftsmann, Terry Benedict aufgetragen hat, dieser Koffer müsste unbedingt in diesem Tresorraum gelagert werden. Wir sehen die Szene, wo Terry Benedict ihn bittet, diesen Koffer zu öffnen und auch diese Platte, auf der diese vier, in Anführungszeichen, Edelsteine sind, hochzuheben.
Ja.
Der fasst auch in diesen Koffer rein und guckt, ob da nicht noch irgendwas anderes drin ist. So, das haben wir gesehen.
Yes.
Und jetzt sehen wir in dem Film, dass Yen von innen im Tresorraum nicht nur diese, ich nenne es mal, Sprengstoff-Edelsteine an die Wand pappt, sondern auch so eine kleine Apparatur mit so einer Antenne. Das ist quasi für die Fernsteuerung, weil Danny Ocean steht auf der anderen Seite. Das ist ja auch nochmal ein Comic-Relief-Moment, ne, dass die beim ersten Auslösen nicht funktioniert, diese Auslösefunktion, dass sie da noch schnell die Batterien wechseln müssen. Das ist genau der Moment. Mhm. Das sind die wertvollen Sekunden, die Yen hat, um sich quasi mit seiner Handbandage da aus der Verklemmung zu befreien. Und diese, ich nenne es mal diese kleinen Funkantennen, diese Zünder, diese Zündvorrichtung, die Yen innen im Tresorraum hat, da habe ich mich ernsthaft beim Gucken gefragt, wo hast du die denn jetzt auf einmal hergezaubert? Wo kamen die denn jetzt her? Hattest du die in der Hosentasche? Also wo hast, wir haben ja nie gesehen, wie die da mit reingeschmuggelt wurden.
Beziehungsweise, warum der ganze Aufwand mit diesem Koffer? Der hätte diese vier Steine ja wohl dann auch noch locker mittransportieren können in dem Geldcontainer. Also wenn er diese riesige, diese Vorrichtung, wenn da noch der Platz für war, dann sind ja diese, ja, die Edelsteine sind jetzt nicht 2 Zentimeter, aber die sind ja auch, also die kriegst du dann ja wohl auch noch irgendwo in deine Klamotten.
Der Koffer hat natürlich noch, wir erinnern uns, das ist, dieser Koffer wird von dem Security-Menschen auf den Deckel von Yens Container gestellt. Und das ist auch einer, ne, das ist auch so ein kleines Problemchen.
Ja.
Weil das löst er ja auch relativ schnell. Er kommt ja trotzdem gut aus diesem Container raus und schafft es, dass der Koffer nicht runterfällt und damit irgendeinen Alarm auslöst.
Klar.
Aber ich bin bei dir, so rein kausallogisch denkt man sich gerade,
warum überhaupt?
Why?
Ne? Guter Punkt. Ja. Mhm. Keine Ahnung. Aber das ist ja auch immer der Spaß, dass man hinterher dann doch noch irgendwas merkt, was nicht logisch war, wie auch bei Mission Impossible. Warum musste der jetzt so? Na gut, musste dann wohl,
ach,
ging dann
bei
wohl
Mission
nur
Impossible.
So. Ja, genau. Ah. Ja.
Aber das macht auch nur Spaß.
Mission das stimmt. Impossible. Das macht auch nur Spaß.
Ach.
Ja. Soweit.
Das war von meiner Seite.
Ja, von meiner auch. Alle Kröten genannt, was jetzt wirklich nicht die viele waren.
War sehr überschaubar.
Ja, war sehr überschaubar. Doch. Ja, wunderbar. Das hat auch wieder viel Spaß gemacht. Danke, Anne.
Oh ja, ich danke dir, Lisa.
Und wir kommen ja in 2 Wochen wieder, wie immer.
Natürlich.
Und es gibt tatsächlich ein Wiedersehen nächste Woche, richtig?
Richtig.
Mit wem gibt's denn ein Wiedersehen, Anne?
Mit George Clooney.
Ja. Machen wir direkt weiter mit George Clooney.
Na sicher.
Und zwar wieder mit einem Film, aber einem aktuelleren.
Mhm.
Einem Netflix-Film mit dem Titel
Jay Kelly.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Ich habe ihn auch noch nicht gesehen.
Dann gucken wir noch mal, ob es da auch Kunden gibt.
Dann gucken
gibt.
Wir doch mal,
gucken
damit wir,
doch mal.
Wir drüber reden können.
Ja, genau. Genau. Guckt ihr auch mal, damit ihr gut zuhören könnt. Also ihr könnt euch auch gerne komplett spoilern lassen von uns, aber das wäre so unser Vorschlag für nächste Woche. In der Zwischenzeit abonniert gerne den Podcast, lasst Sterne da, klickt auf die Glocke. Anregungen, Lob, Kritik gerne auch sonst über unsere E-Mail-Adresse oder unsere Instagram-Kanäle. Mhm. Kanäle heißt das. Alle Infos dazu wie immer in den Shownotes.
Lisa, es war ein Fest. Ich freue mich jetzt schon wieder auf unser Gespräch in 2 Wochen.
Ja, ebenso. Danke fürs Zuhören.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Bis in 2 Wochen. Tschüss.
Tschüss.